Guten Morgen. Ich bin ganz ergriffen von meiner eigenen Biografie. Danke, was Sie da alles erzählt haben. Ich höre dem zu und denke immer, wer ist denn das eigentlich, über den Sie da reden? Das klingt alles so toll. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Trotz Corona und trotz eines wunderschönen Frühlingstages. Herzlichen Dank. Das ehrt mich wirklich sehr und rührt mich auch sehr. Und ich hoffe, ich bin eine Frau, ich hoffe sofort, ich werde Sie nicht enttäuschen. Ich hoffe, dass ich Ihnen nicht zu sehr auf die Nerven gehe. Ich hoffe, dass ich nicht zu lange rede. Das ist sehr weiblich, sofort zu denken, oh Gott, hoffentlich rede ich nicht zu lange. Und sofort suche ich mir natürlich auch das aus, was hier an den Wänden steht, als Zitat aus der Bibel. Selig sind die, da geistlich arm sind. Ja, da werde ich Sie nicht enttäuschen. Das suche ich mir gleich aus. Ich weiß, es heißt geistlich und nicht geistig, ja, aber ich nehme das gleich mal so für mich in Anspruch. Ich wollte Ihnen über verschiedene Dinge erzählen. Heute ist Weltfrauentag. Ah, vorher fällt mir noch was ein, ich stehe auf einer Kanzel. Das ist schon ein seltsames Gefühl. Ich bin kein wirklich großer Kirchengänger, muss ich gestehen. Und auch in meiner Familie war das so, wir sind nicht so wahnsinnig viel in die Kirche gegangen. Und deshalb hat ein kleiner Vetter von mir, als er dann mal in der Kirche war, in dem Moment, als der Pfarrer auf die Kanzel trat, ganz laut gerufen, da ist ja das Kasperle. Und ich werde heute mich bemühen, ihr Kasperle zu sein, denn ich glaube, auch ein bisschen Unterhaltung gehört durchaus auf einer Kanzel in einer Kirche. Weltfrauentag. Heute darf man uns feiern und loben und heute sind wir die Heldinnen oder werden zu Heldinnen erklärt. Das ist alles sehr schön, aber es ist dann auch sehr schnell wieder vorbei, wie wir alle wissen. Heldinnen zu sein, Frauen als Heldinnen, das ist ein interessanter Begriff, denn das gibt es nicht so oft. Ich unterrichte, wie Sie schon erzählt haben, Herr Hahn, also nochmal danke für diese unglaublichen Worte über mich. Ich unterrichte Dramaturgie und angewandte Stoffentwicklung, aber auch Creative Writing, so nennen wir es inzwischen, an der Filmhochschule. Und da unterrichte ich immer wieder ein Modell, um Geschichten zu erzählen. Und das heißt die Reise des Helden. Das ist Ihnen vielleicht auch zum Teil vertraut. Das wird überall angewandt, taucht auch überall auf. Ich skizziere Ihnen mal ganz kurz, wie diese Reise des Helden funktioniert. Das ist der Held, immer ein Mann. Der ist zu Hause in seiner vertrauten Welt, da ist es unter Umständen entweder langweilig oder auch sonst nicht so wahnsinnig attraktiv, aber er fühlt sich in der Regel, es gibt sehr viele Abwandlungen dieser Geschichte, in der Regel fühlt er sich ganz wohl, aber irgendetwas fehlt. Und er muss nun aufbrechen ins Abenteuer. Das ist das Nonplusultra in der Geschichte, wenn der Held nicht aufbricht, dann gibt es keine Geschichte, ganz einfach. Also muss der Held los und er muss ins Abenteuer aufbrechen, dazu muss er seine Heimat hinter sich lassen. Er muss los, er muss in eine fremde Welt, dazu muss er eine Schwelle überschreiten, das macht er manchmal nicht gerne, manchmal ist er aber auch voller Abenteuer, Lust und Vorfreude, manchmal muss er geschubst werden, manchmal bekommt er eine Einladung, da gibt es viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall zieht er los und er geht über diese Schwelle und kommt nun in eine fremde Welt. Und das ist sehr wichtig, dass die Welt, in die er dann gerät, auf seinem Abenteuer eine unbekannte ist, wo er die Regeln aus seiner alten Welt nicht mehr anwenden kann, wo das Essen anders schmeckt, wo die Menschen anders reden, wo sie sich anders verhalten. Er kennt sich nicht mehr aus. Und er muss diese Aufforderung, aber in der fremden Welt zu bestehen, annehmen. Er darf jetzt nicht umkehren und nach Hause rennen, denn dann wäre die Geschichte schon zu Ende und das wäre keine Geschichte, sondern er muss weitergehen. Und er muss verschiedene Prüfungen absolvieren, die auch durchaus sehr gefährlich sein können. Und am Zenit dieser Reise, am Höhepunkt dieser Reise, steht die Begegnung mit dem Drachen, mit dem Monster, mit dem, was wirklich fürchterlich ist, wovor er auch große Angst hat. Und er muss diesen Kampf mit dem Drachen aufnehmen und er muss diesen Drachen besiegen. Was er in der klassischen Heldenreise auch mutig macht, er besiegt den Helden und bekommt eine Belohnung für seinen Mut und kehrt mit dieser Belohnung dann zurück in seine alte, vertraute Welt. Und entweder erzählt er davon und erzählt auch gern von sich und seiner großen Heldentat, oder es wird über ihn erzählt. Er kommt als veränderter Mensch zurück, denn er ist ja jetzt ein Held. Und er verändert auch seine alte, vertraute Welt zu einem Stück. Das ist die Reise des Helden. Das ist ein sogenannter Monomythos. Ein Mythenforscher namens Joseph Campbell, ein Amerikaner, hat Mythen aus allen Kulturen, also sehr vielen Kulturen, nicht allen Kulturen, sehr vielen Kulturen untersucht und hat festgestellt, es funktioniert immer auf diese ähnliche Art und Weise. Und zwar funktioniert es bei Jesus so wie bei Buddha. Beide mussten in die Wüste, Buddha musste seinen Palast verlassen, um zu meditieren. Jesus musste in sich gehen, um dann zu unterrichten und eine Gefolgschaft zu finden, Männer, Jünger, denen er, Jesus, Buddha, die Mohammed, die Botschaft überbringen konnte, um seine Kunde zu verbreiten. Es funktioniert aber genauso auch in Star Wars Filmen, in vielen Opern funktioniert es so. Also es ist die immer wiederkehrende Reise dieses Helden. Was bedeutet das denn für Frauen, diese Heldenreise, wenn es doch immer eigentlich diese männliche Abenteuerreise ist, die wir erzählt bekommen, die wir natürlich auch gerne hören und die aber doch so wenig mit uns zu tun hat. Denn diese Aufforderung zum Abenteuer, die ist uns über viele Jahrhunderte doch ganz anders gesetzt worden. Denn das Abenteuer bis in jüngste Zeit war doch eher zu Hause zu bleiben, sich ein Zuhause zu suchen, und das größte Abenteuer war dann, den richtigen Mann dafür zu finden und Kinder zu bekommen, Geburten zu überleben. Klar, das waren auch alles Abenteuer, aber der Weg nach draußen in ein anderes, fremdes Land, das gab es gar nicht als Vorlage, Vorstellung für die Frau als Heldin. Ich erzähle das deshalb, weil ich dieses Buch geschrieben habe, Leben, Schreiben, Atmen. Und das Buch macht mir deshalb Spaß, weil es scheinbar um mich geht, weil ich auch von mir erzähle. Aber in Wirklichkeit versuche ich in dem Buch, Sie alle dazu zu ermuntern, über sich selbst zu schreiben, zu erzählen. Und jetzt habe ich viele Lesungen mit diesem Buch gemacht und da ist mir immer wieder aufgefallen, dass sehr viele Frauen kommen. Vielen Dank, dass heute auch Männer da sind. Ich sehe welche. Ja. Frauen sind diejenigen, die inzwischen, habe ich das Gefühl, den gesamten Kulturbetrieb stützen, führen und auch noch irgendwie finanzieren. Frauen sind diejenigen, die schreiben, die lesen, die Kulturveranstaltungen aussuchen, zu denen sie dann die Männer überreden, mitzukommen. Aber wenn sie dann anfangen, über sich selbst zu schreiben, kommt doch ganz oft die Feststellung, dass sie sich nicht wirklich trauen, weil sie das Gefühl haben, mein Leben ist viel zu klein, um darüber zu berichten. Es genügt alles nicht. Es ist nicht genug. Und das beschäftigt mich sehr, dieses Gefühl, das nicht so richtig gekonnt zu haben, das eigene Leben, und da nicht wirklich berichten zu können oder auch zu dürfen. Das beschäftigt mich. Und deshalb wollte ich Ihnen gerne diese großartige Biografie, die Sie, Herr Hahn, da vorgelesen haben, dekonstruieren. Denn so ist das alles nicht gewesen. Das klingt dann am Ende so, wenn man das so zusammenschreibt, aber so stimmt das alles überhaupt nicht. Und deshalb eine kleine Dekonstruktion. Denn es ging so los mit Lesen und Schreiben lernen. Wer liest in der Familie? Wer erzählt in der Familie? Und bei uns war das so, dass beide Eltern sehr, sehr viel gelesen haben, aber mein Vater hat schon den Ton angegeben. Er war derjenige, der auch selbst ein Buch geschrieben hatte. Er war Arzt, aber hatte ein Buch geschrieben, das hieß Genesis, die Entstehung der Welt. Ich habe es bis heute nicht verstanden, dieses Buch. Meine Mutter hat es abgetippt. Ohne sie hätte er dieses Buch nie geschrieben. Er hätte es gar nicht schreiben können, denn er konnte nie gut Schreibmaschine schreiben. Hätte er nicht geschafft. Meine Mutter hat jeden Tag dieses Buch abgeschrieben, hatte dann aber auch schon kleine Kinder, also mindestens drei, mich und meine Schwestern, glaube ich. Also tapfer, dass sie das jeden Tag geschafft hat. Dieses Buch stand immer bei uns im Regal, wie sehr viele Bücher. Und mein Vater war ein Bücherfresser. Hat jede Woche bestimmt 2, 3 Bücher gelesen. Und wir wurden dann mit den Büchern zurück zum Buchhändler geschickt, wenn ihm das Buch nicht gefallen hatte. Dann sollten wir dem Buchhändler sagen, dass dieses Buch Mist sei. Und das haben wir auch brav gemacht. Für mich war es allerdings ein unglaubliches Privileg, mit meinem Vater über Bücher sprechen zu können. Denn er hat mit mir wirklich sehr rührend Winnetou gelesen, als ich anfing zu lesen. Und ich konnte die englischen Namen alle gar nicht aussprechen. Und Wable hießen sie bei mir, und Wable und Ulsuvehand und Sam Hafkins. Und er hat diese Aussprache auch übernommen und hat mit mir so über diese Figuren aus den Winnetou-Büchern geredet. Und das war ein Reich, was ich mit meinem Vater hatte, dieses Reich der Fantasie und der Buchwelt, die ich auch mit Anna nicht teilen musste, denn meine Schwestern waren noch zu klein, die konnten nicht lesen. Und meine Mutter fand das albern, diese Winnetou-Bücher. Und das war für mich aber ein ganz entscheidender Moment, dass mein Vater mir klar gemacht hat, dass es dieses Reich der Fantasie gibt, was man betreten kann, indem man liest. Nicht indem man schreibt, und das finde ich ist ein interessanter Punkt, denn Schreiben als Frau, obwohl ich in einem so extrem liberalen Elternhaus aufgewachsen bin, das über sich reden war verpönt. Wahrscheinlich auch für beide Geschlechter, Mann und Frau, und doch für eine Frau ein bisschen mehr. Über sich selbst zu reden, das war sehr schnell zu egozentrisch, narzisstisch, das tat man einfach nicht. Und über sich selbst auch noch zu schreiben, nein, das kam nicht so wirklich in die Tüte. Das war das war eine Anmaßung. So habe ich es zumindest verstanden. Und die Autoren, die gelesen wurden, da waren schon sehr viele Männer dabei, auch Frauen. Mein Vater hat so viel und quer durch den Garten gelesen. Nadine Gordimer fällt mir ein, die große südafrikanische Autorin, die er so geliebt hat und so viel gelesen hat. Aber auch Aldous Huxley, große Heldin für ihn. Aber das hatte nichts mit mir zu tun oder mit Frauen aus meiner Teenagerzeit, dass man diesen Mädchen zutrauen konnte, über sich selbst zu schreiben, nein. Und das hat mich doch sehr stark geprägt, habe ich gemerkt, denn ich habe sehr früh den Drang verspürt, zu erzählen, was natürlich auch mit der Familie zu tun hatte, weil mein Vater ein großartiger Geschichtenerzähler war, mein Großvater auch, meine Mutter eine unglaubliche Beobachterin, die überall ihre Augen und Ohren hat und sehr präzise wiedergeben kann, was sie gesehen und erlebt hat. Aber zu schreiben, nein, das wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Ich habe heimlich so kleine Geschichten geschrieben, so Pferdegeschichten, und ich wusste dann tatsächlich nicht nach dem Abitur, wie ich denn erzählen dürfte. Und habe mir dann diesen Schauspielberuf ausgesucht, vollkommen idiotisch, denn ich bin viel zu schüchtern, um Schauspielerin zu sein. Das merken Sie jetzt vielleicht im Moment nicht so, aber ich bin wirklich eigentlich sehr schüchtern. Und stand dann auf der Bühne in Kalifornien und habe da gemerkt, nein, ich kann das überhaupt nicht, ich will das auch gar nicht. Aber ich war aufgebrochen in ein Abenteuer. Und da haben meine Eltern mich auch wirklich sehr unterstützt, mir das zuzumuten. Sie haben es sich auch sehr stark zugemutet, ohne Internet, ohne Telefon, mich ziehen zu lassen. Und da war ich noch nicht mal 18. Und das war eigentlich das wirkliche prägende Erlebnis, dass ich alleine in dieses Abenteuer aufgebrochen war, allein in einem fremden Land war und nichts mehr verstanden habe. Ich konnte sehr schlecht Englisch, ich hatte Altgriechisch und Latein 9 Jahre lang, aber mein Englisch war ziemlich mies. Das Essen war seltsam. Ich erinnere mich an ein Essen, das ich nie verstanden habe. BLT haben alle immer bestellt. BLT. Und ich habe es dann auch bestellt, weil ich nicht wusste, was ich anderes bestellen sollte. Und das war ein Bacon, Lettuce and Tomato Sandwich. Das war diese Manie der Amerikaner abzukürzen, ein BLT. Also ich musste mich ganz schnell anpassen und ich musste lernen. Und ich hatte viele Prüfungen zu bestehen, die aber jetzt nicht im akademischen Studium bestanden aus akademischen Studien bestanden, sondern eigentlich eher in Liebesgeschichten. Wie amerikanische Männer, die hatten ganz andere Unterhosen an als deutsche Männer. Das waren die Dinge, die mich wirklich beschäftigt haben. Wieso hatten die alle so schlottrige Shorts an? Die hießen damals Boxershorts, das war mir ganz neu, und deutsche Männer hatten solche Unterhosen nicht an. Die waren auch viel größer und blonder und hatten viel weißere Zähne und hatten Autos, die fuhren schon Autos und handelten mit Drogen aller Art. Und das war wirklich aufregend und das war etwas, was ich nicht nur staunend, sondern auch sehr begeistert zur Kenntnis genommen habe. Und habe da meine Prüfung absolviert, dann auch, als ich mich verliebt habe, in den einzigen blassen, dunkelhaarigen Jungen auf dem ganzen Campus, ein Jude aus New York, und bin mit ihm nach New York gegangen. Und auch da wieder war das Abenteuer, dann dieses Studium einfach abzubrechen, ohne meinen Eltern was zu sagen, und nach New York zu gehen, war das, was wichtig war für mich. In New York habe ich dann wirklich angefangen zu schreiben als Selbstschutz. Denn da hatte ich solche Angst, ich hatte kein Geld und habe dann in einem obdachlosen Hotel gewohnt. Und da hatte ich richtig, richtig Angst bekommen. Das war auch zum Angst bekommen. Und habe dann, um mich selber zu beruhigen, geschrieben. Habe aufgeschrieben, was ich jeden Tag gesehen habe, was ich erlebt habe. Und habe gemerkt, das Schreiben ist ein Schutz. Aber es ist ein, damals war es ein sehr intimer Schutz. Ich hätte niemandem jemals das vorgelesen. Nie. Das hätte ich mich nie getraut. Aber es wurde eine Überlebensstrategie, dieses Schreiben. Und wieder, obwohl ich jetzt auch andere Vorbilder hatte, große amerikanische Schriftstellerinnen, da gab es viel mehr Schriftstellerinnen als in Deutschland, habe ich mich nicht getraut zu schreiben oder schreiben zu wollen als wirkliche Tätigkeit. Sondern ich habe mir etwas gesucht, wo ich mich perfekt verstecken konnte, das Drehbuchschreiben. In der Filmhochschule München, da gab es, wurde es auch nicht unterrichtet, das machte man irgendwie so, keiner konnte es, aber irgendwie haben es alle irgendwie gemacht. Und das Drehbuch hat natürlich den großen Vorteil, dass es sich auflöst. Es wird zu Film, am Ende weiß niemand mehr, wer eigentlich das Drehbuch geschrieben hat. So wie Sie, Herr Röhm, sagten, Club der singenden Metzger, dass ich das Drehbuch geschrieben habe, das weiß kein Mensch. Das ist ganz angenehm manchmal, obwohl ich ja seit Jahren auch dafür kämpfe, dass Drehbuchautorinnen und Autoren mehr gesehen werden. Aber mir hat das damals sehr genützt, dieses mich verstecken können. Und ich habe dann angefangen, Filme zu machen, habe Dokumentarfilme gemacht und Spielfilme. Die Dokumentarfilme waren für mich eine Schule des Zuschauens, aber auch des Zuhörens. Und ich habe zum Beispiel über die Dokumentarfilme Bayerisch gelernt. Ich habe gelernt, wie bayerische Syntax funktioniert, wie bayerische Sprache verkürzt, was bayerische Sprache ganz anders ausdrückt als dieses sterbenslangweilige Hochdeutsch, was ich spreche. Ich kann nicht anders, aber ich würde sehr gern einen Dialekt sprechen können. Und obwohl ich hier seit, wie viele Jahre, 35 Jahren lebe, ich würde mir nie anmaßen, bayerisch imitieren zu wollen. Aber durch diese Dokumentarfilme habe ich das hören gelernt und ich kann es auch schreiben. Und dennoch habe ich mich lange, lange nicht getraut, einfach nur zu schreiben. Und dann kam ein großer Glücksfall, dass ich musste irgendwie für mich eine Form finden für diese Drehbücher, und weil es nicht unterrichtet wurde, hatte ich mir eine Technik selber zugelegt, dass ich immer Kurzgeschichten geschrieben habe zu meinen Drehbuchideen. Und das brauchte ich deshalb, um eine Innenansicht der Figuren zu bekommen. Und wenn ich die Kurzgeschichte fertig hatte, dann wusste ich sehr genau, wie diese Menschen sich anfühlen und wie sie fühlen und wie sie denken, was ja in einem Film relativ selten sichtbar wird, außer Leute sagen es oder es gibt eine Off-Stimme. Und danach war ich sicher genug, um über sie Drehbücher zu schreiben. Und das hatte ich für ein paar Filme gemacht. Und da kam dann eines Tages, das werde ich nie vergessen, ein Herr aus Zürich angereist, ein älterer Herr, ich glaube, er war damals noch nicht mal 50, aber aus meiner Sicht war er älterer, sehr seriöser Herr. Das war Daniel Kehl, Herr Kehl, der Besitzer vom Diogenes Verlag. Und der hatte in einem Interview von mir gelesen, dass ich diese Kurzgeschichten schreibe und bestand nur darauf, diese Geschichten zu sehen. Und irgendwann habe ich es ihm dann auch gegeben, mit sehr viel Zögern und sehr viel Angst auch, weil ich dachte, dass sie nicht taugen und nicht genug sind. Und das war dann derjenige, der mich ermuntert hat, Kurzgeschichten zu schreiben. Und der gesagt hat, ich veröffentliche die. Ich veröffentliche die als Geschichte und das ist nicht Film, sondern das ist jetzt Prosa, das sind jetzt Bücher. Ohne diesen Mann hätte ich das wahrscheinlich nie gemacht. Jeder braucht Ermunterung. Jeder braucht Ermunterung. Und ich hoffe und wünsche jedem, dass er sie in dem Punkt in seinem Leben findet, wo er sie wirklich braucht. Das ist ein Grund, warum ich dann 1997 die Professur angenommen habe an der Filmhochschule, weil es da immer noch kein Fach Drehbuchschreiben gab. Und ich gedacht habe, naja, dann mache ich das jetzt, um vielleicht ein bisschen Ermunterung weitergeben zu können. Das mache ich bis heute. Ich glaube auch, dass uns insgesamt Ermunterung fehlt. Ermunterung und dieses Just Do It, was die Amerikaner dann ja auch als Turnschuhmarke in die Welt getragen haben, das habe ich allerdings in Amerika auch wirklich mir sehr zu Herzen genommen. Nicht immer der Zauderer zu sein und der Zögerer und diejenige auch, die sagt, ich kann das nicht, sondern erstmal zu machen. Und diese Ermunterung, die versuche ich in diesem Lehrstuhl weiterzugeben. Und ich versuche natürlich auch besonders die Frauen weiterzugeben, weil, wie gesagt, Frauen immer noch das Gefühl haben, dass ihr Leben nicht erzählenswert ist. Ich habe aber dennoch dann immer noch Zeit gebraucht, um wirklich von mir zu reden. Ich habe dann Kurzgeschichten geschrieben, mit großer, großer Begeisterung, weil ich plötzlich schreiben durfte, weil mir jemand die Lizenz gegeben hatte zum Schreiben. Nicht die Lizenz zum Töten, sondern die Lizenz zum Schreiben. Und bin dann auf immer mehr Abenteuer gegangen. Also ich war in Japan mit meinem ersten Spielfilm und das wiederum war wieder ganz einschneidend, ganz allein in Japan zu sein. Dieser Aufruf zum Abenteuer, der Held, der in eine fremde Welt geht. Es gibt wohl kein fremderes Land als Japan, allein deshalb, weil man nichts lesen kann und meistens auch nichts versteht, außer man hat jetzt Japanisch studiert und einem alles fremd erscheint. Und das war für mich ein ganz entscheidender Punkt, weil es aber auch gleichzeitig ein sehr geschütztes Land ist und man als Frau sehr, sehr einfach durch Japan reisen kann. Und ich bin da lange, lange rumgefahren, wusste nie so genau, wo ich eigentlich bin und war für mich im Paradies. Denn es war komplett fremd, es war nicht bedrohlich, ich konnte mich verirren und ich konnte aber zusehen und zuschauen und darüber schreiben. Ich habe es immer aufgeschrieben, jeden Tag, was habe ich gesehen, was habe ich gehört, was habe ich erlebt. Und dieser geschärfte Blick, den man bekommt, wenn man in der Fremde ist, der ja auch bei den Helden dazu führt, dass er über sich hinauswächst, das war für mich in Japan ein ständiger Zustand, dass ich immer das Gefühl hatte, ich darf wachsen, weil ich in der Fremde bin, weil mir niemand zuschaut, weil mir niemand wirklich zusieht, weil mich auch niemand kennt, weil mich niemand einschätzen kann und weil ich vollkommen außerhalb aller Kategorien bin, auch außerhalb der Kategorie Mann und Frau. Denn als westliche, große Frau war ich sowieso eigentlich ein Monster, egal wie. Also eine Geschichte, die ich schon oft erzählt habe, ich bin durch Japan getrennt, was niemand tat, niemand ist getrennt, aber die Japaner haben dieses Zeichen schon dann verstanden, haben angehalten, haben oft aber das Fenster runtergekurbelt, haben ein Foto von mir gemacht und sind dann wieder weitergefahren. Aber dieses außerhalb aller Kategorien sein und besonders außerhalb der geschlechtlichen Kategorien zu sein, Mann, Frau, das hat mir sehr, sehr gut getan. Und ich habe mehr Mut bekommen zu schreiben. Allerdings wurde, ich habe dann das größte Abenteuer vielleicht dann doch, bin ich eingegangen, das Abenteuer zu heiraten und ein Kind zu bekommen. Es bleibt ein sehr großes Abenteuer für Männer und für Frauen. Und das war ein großes, großes Glück, das wirklich unbeschreibliche Glück, plötzlich eine kleine Familie zu haben, was aber sehr, sehr stark dann auch eingetrübt wurde, weil nur ein paar Jahre später mein Mann lebensgefährlich erkrankte und ich den Lebensunterhalt verdienen musste für diese Familie und plötzlich sehr viel schreiben musste und vor allem sehr schnell schreiben musste, wegen eines kleinen Kindes. Und habe dann sehr viel Kurzgeschichten geschrieben, sehr viel Filmdrehbücher geschrieben, einfach um diese Familie zu ernähren. Und als mein Mann dann ein paar Jahre später starb, da fiel mir nichts mehr ein. Da konnte ich dann überhaupt nicht mehr schreiben, konnte auch keine Filme mehr machen, gar nichts mehr. Und dachte, okay, das war's jetzt. Also diese Energie und auch dieses Zutrauen und Vertrauen, was ich bekommen hatte in den Jahren, zu schreiben und zu erzählen, das war mir mit einem Schlag genommen worden, einfach durch diese sehr, sehr tiefe, unermessliche Trauer. Und nur durch die Hilfe eines Freundes, der dann mit einer kleinen Kamera, mit einer Digitalkamera zu mir kam und mich überredet hat, einen Dokumentarfilm zu machen, wofür ich einen Vertrag unterschrieben hatte und den ich machen musste. Und ich habe irgendwie gesagt, ich kann das jetzt nicht mehr. Und der hat mir immer zugeredet und gesagt, ich komme einfach jeden Tag zu dir mit der Kamera und wir machen uns auf den Weg. Also es war wieder die Aufforderung zum Abenteuer, wieder sich aufzumachen, was mir unendlich schwer gefallen ist. Und ich habe dann auch nur über mich reden können, das erste Mal, und zwar über meine Trauer. Und es wurde ein kleiner Film für den Bayerischen Rundfunk, Augenblick heißt der, und es ist ein kleiner Film über meine Trauer geworden, weil ich gar keine Kraft hatte und auch gar keine anderen Gedanken mehr fassen konnte, als diese Gedanken der Trauer über mich und mein Kind. Und das war aber wieder so ein Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, ja, vielleicht darf ich sogar über mich sprechen, wenn ich damit auch etwas Gutes tue und vielleicht anderen die Gelegenheit gebe, die gerade in dieser Situation sind, zu spüren, dass sie nicht allein sind. Das war die große Belohnung auch für diesen Dokumentarfilm, der immer wieder die Runde gemacht hat, weil tatsächlich er so funktioniert hat, dass ich viele, viele Briefe bekommen habe von Leuten, von Frauen, primär von Frauen, die genau in dieser Situation waren, in der ich mich befunden hatte oder auch noch befand. Ich habe dann 3-4 Jahre später, nach dem Verlust meines Mannes, einen Roman geschrieben, das Blaue Kleid, und habe aber wieder einen Schritt zurück gemacht, habe mich wieder nicht getraut, über mich selbst zu sprechen, sondern habe das wieder in Fiktion verwandelt, was ja nichts Schlechtes ist, überhaupt nicht. Die Fiktion lebt davon, dass sie eine Verwandlung der Autobiografie ist. Und dennoch habe ich wieder angefangen, mich hinter der Fiktion zu verstecken, habe dann auch Filme gemacht, die zwar sehr viel mit mir zu tun hatten, aber wo ich auch ein anderes Geschlecht angenommen habe, weil sie von den Kirschblüten erwähnt haben. Natürlich Kirschblüten, Hanami mit Elmar Wepper in der Hauptrolle, ist ein Film letzten Endes über mich als in der Figur von Elmar Wepper. Oder ich in der Figur von seiner Frau, also unsere Geschichte, die Geschichte von Verlust, also meine Geschichte. Und ich habe das dann sehr weit getrieben, diese Verhüllung, habe dann doch auch Romane geschrieben, die gar nicht so auf den ersten Blick wieder etwas mit mir zu tun haben und habe immer mehr mich eigentlich wieder versteckt. Was ich auch jetzt gar nicht so genau weiß, warum ich das gemacht habe, aber es kam mir so vor, als dürfe ich jenseits dieses großen Erlebnisses des Verlustes und der Trauer doch nicht über mich sprechen. Nur wenn es etwas wirklich Wichtiges ist, darf ich über mich selbst sprechen, darf man über sich selbst sprechen. Das schwebte mir dann doch immer wieder im Kopf herum, dass es nur dann erlaubt ist.